Ich möchte euch ein bisschen darauf vorbereiten, weil ihr es vielleicht nicht so gewohnt seid, dass die Rosalinde predigen wird heute. Aber sie wird uns heute das Wort bringen. Und ich danke dem Herrn für sie und für ihre Liebe zum Herrn, ja, die sie in all diesen Jahren wirklich auch gelebt hat. Ja. Und ja, ich bete, dass Herr, du dieses Wort, das du ihr aufs Herz gelegt hast, Herr, dass das in unsere Herzen fällt. Herr, dass du zu uns redest. Und ich weiß, du hast Gutes vorbereitet, Herr. O Herr, mögen wir gestärkt und erbaut, Herr, und voller Kraft und Liebe zu dir, Herr, alles empfangen, was du für uns hast. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Preist den Herrn. Ja, es ist wunderbar, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit euch das Wort Gottes zu teilen. Und ja, wie die Mama schon gesagt hat, der Herr hat mir das aufs Herz gelegt und es ist halt richtig so in meinem Herzen gebrannt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, wenn der Herr dir was aufzeigt von seinem Wort und es wird so lebendig, dass das dann, es fühlt sich vielmehr innerlich, es wird mein Geist dann hüpfen und tanzen und springen und sich freuen. Und ich bete, dass das für dich auch so sein wird, dass der Herr dir ebenso die Offenbarung dessen zeigt und dich berührt. Und deswegen möchte ich vorher, bevor ich beginne, noch beten. Danke, Herr Jesus, für ja, diese Gelegenheit, dass wir heute hier zusammen sind. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Weil ohne dich, Herr Jesus, ist das alles nur eine Formalität. Und du bist derjenige, der hier wirklich wichtig ist, Herr Jesus. Du bist derjenige, der in unserer Mitte ist. Du bist derjenige, der uns das Leben schenkt und das Licht aus deinem Gott, aus deinem Wort. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen von uns heute die Augen öffnest für das Wort, was wir heute hören werden, dass du es für jeden persönlich relevant machst und zeigst, was für einen Unterschied es im Leben von jedem Einzelnen von uns machen kann. Dass du uns zurüstest, dass du uns ausrüstest, dieses Licht in der Welt zu sein und dieses übernatürliche Leben zu leben, was du gekommen bist, uns zu schenken. Denn du, Herr Jesus, gesagt, du bist gekommen, damit wir das Leben haben und es im Überfluss haben, also auf einer übernatürlichen Ebene leben können. Und so danke ich dir dafür. Danke, Herr, für deine Befähigung. Danke, Herr, dass alles, was der Feind versuchen möchte, uns abzulenken in Gedanken, uns mit Dingen beschäftigen möchte, uns Sorgen machen möchte, dass wir das ablegen können zu dir, Herr Jesus. Danke, Herr, dass wir es an deine Füße, zu deinen Füßen legen können und dir vertrauen können, dass du dich darum kümmerst. Denn niemand kann sich so gut um unsere Angelegenheiten kümmern wie du, Herr Jesus. Und so danken wir dir, dass wir einfach nur ruhen dürfen, auf dich schauen dürfen, empfangen dürfen und du dich um den Rest kümmerst. Ich lobe und preise dich, Herr Jesus, in Jesu Namen. Amen. Danke, Herr. Ja, wir haben in den letzten Wochen einiges über Gottes Wort gehört. Und es ist immer so wichtig, diese Erinnerung an das Wort Gottes zu haben, die Wichtigkeit dessen, die Kraft dessen und wie lebensverändernd es ist. Weil der Feind versucht immer ein bisschen einen Schleier darüber zu legen. Er versucht immer, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen und versucht uns vorzugaukeln, dass andere Dinge die Lösung für unsere Probleme sind. Irgendwelche natürlichen Herangehensweisen. Und wie die Mama schon gesagt hat, das ist nicht falsch. Ja, es kann uns auch mal helfen, es kann uns auch mal ermutigen. Nur die Frage ist, auf was vertrauen wir im Endeffekt wirklich? Und auf das, was wir wirklich vertrauen, das bestimmt, welche Resultate wir im Leben haben werden. Und der Herr möchte, dass ich heute über das Licht und Leben aus dem Wort Gottes spreche. Und wie du wahrscheinlich weißt, gibt es einen Unterschied zwischen dem Wissen, was wir im Natürlichen haben, wo wir Kenntnis von gewissen Fakten und Informationen haben, und der Erkenntnis aus Gottes Wort. Weil diese Erkenntnis aus Gottes Wort kann zu einer persönlichen Offenbarung werden. Und wenn das geschieht, dann geschieht was Wunderbares. Es geschieht was Übernatürliches. Wenn du das Wort liest und zuerst scheint es einfach nur, ja, Buchstabe, und plötzlich wird es lebendig. Und du siehst, was das eigentlich wirklich sagt. Dein Herz hat es erfasst. Und es ist schön, weil dieses Natürliche, was wir auf dieser Welt alle kennen, ist dieses Wissen, das Kennen von Fakten, ist eben aufs Natürliche beschränkt. Aber die Erkenntnis aus Gottes Wort bringt Licht in unser Leben. Und ich möchte kurz ein paar Verse dir zeigen, wo das bestätigt wird, dass Gottes Wort Licht und Erkenntnis in unser Leben bringt. Zum Beispiel Psalm 119, Vers 105, wo steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es ist gut, wenn man Licht auf seinem Weg hat. Warum? Weil dann stolpert man nicht. Dann hat man nicht die Gefahr zu stolpern und sich zu verletzen und sich weh zu tun. Und dieses Licht finden wir in Gottes Wort. Ja, es gibt natürliches Licht, wo wir so lernen können, wo wir Befähigungen erlernen können, und das ist gut. Aber es gibt gewisse Sachen im Leben, wo du definitiv das Licht vom Wort Gottes brauchst, weil das natürliche Licht ist einfach nicht hell genug. In Vers 130 lesen wir: Wenn dein Wort sich auftut, so erleuchtet es und macht klug die Unverständigen. Halleluja. Also selbst wenn irgendwer in der Vergangenheit, weiß ich nicht, manchmal gibt es Leute, die vielleicht so Kommentare machen, entmutigende Kommentare über einen, ja, du bist zwar nicht der Hellste auf der Platten, selbst die Unverständigen können klug werden. Preis den Herrn. Dann Sprüche, Kapitel 6, Vers 23. Denn das Gebot ist eine Leuchte, Gottes Wort. Und die Weisung, die Unterrichtung auf Gottes Wort ist ein Licht. Preis den Herrn. Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Halleluja, die Quelle des Lebens. Weißt du, dass viele Menschen da noch suchen? Menschen möchten gern ewig leben. Und du und ich haben das. Wir kennen die Quelle des wahren Lebens. Unseren Herrn Jesus, das lebendig gewordene Wort Gottes. Und wenn wir das Wort und Erkenntnis aus dem Wort haben, dieses Licht bringt uns wiederum mehr Licht. Vielleicht über Dinge, über die wir gar nicht gewusst haben, dass wir Erkenntnis brauchen. Oder es bereitet uns auf Dinge vor, wo wir nicht gewusst haben, dass das passieren wird. Es bewirkt, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Dass wir die richtigen Dinge wollen, dass wir die richtigen Dinge entscheiden. Epheser Kapitel 1, Vers 17 bis 18. Ich zitiere noch einen Teil davon, wo Paulus gebetet hat, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Herzens. Das möchte der Herr, dass unsere inneren Augen und die Augen unseres Herzens erleuchtet werden. Und wie ich schon gesagt habe, dieses Licht, von dem das Wort Gottes hier spricht, das findet man nicht in die Unis dieser Welt, noch in den unendlichen Weiten des Internets oder durch die Befragung der künstlichen Intelligenz, sondern nur in Gottes Wort. Und deswegen werden wir in Sprüche 4 auch dazu aufgefordert, auf Gottes Wort zu achten. Und ich weiß, dass du diese Verse kennst. Ich kenne sie auch. Und ich weiß, dass du sie kennst. Wir haben sie hier schon öfter gemeinsam angeschaut. Und trotzdem möchten wir sie nochmal anschauen. Weißt du, weil im Wort Gottes gibt es Ebenen, gibt es Schichten, wie bei so einem wunderbaren Blätterteig, der in seiner Gesamtheit dann etwas Köstliches ergibt. Und wir wollen uns keine einzige dieser Schichten entgehen lassen. Und deswegen ist wichtig und gut, wenn wir zum Wort Gottes kommen, dass wir nicht im Rationalen denken, ah, das kenne ich, das weiß ich. Weil da steckt immer noch mehr drinnen. Es sind darin so viele Schlüssel enthalten, die dir in Zukunft wichtige Türen öffnen könnten. Deswegen schauen wir es uns an. Sprüche 4, Vers 20. In der Schlachterübersetzung steht: Mein Sohn. Also das ist eine Anweisung für Menschen, die in der Familie Gottes sind. Der Herr spricht zu denjenigen, die zu ihm gehören. Was sagt er uns? Achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Ist ziemlich klar und deutlich, oder? In der Genfer Übersetzung steht: Höre auf das, was ich dir sage. Habe ein offenes Ohr für meine Worte. Es kann ja manchmal vorkommen, dass wir am Natürlichen jemand erzählt uns was und wir hören, was er sagt, aber wir hören eigentlich nicht wirklich zu. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ist da vielleicht auch schon mal passiert. Wenn du gedanklich mit was anderes beschäftigt bist, du hörst, ja. Aber du gibst nicht wirklich deine Aufmerksamkeit dem, der mit dir spricht. Und beschäftigst dich nicht innerlich mit dem, was er sagt. Und deswegen sagt uns der Herr, pass auf, dass dir das nicht passiert, wenn du zu meinem Wort kommst. Achte auf das, was ich sage. Achte auf meine Worte. Wenn wir irgendwo im natürlichen Sinn und irgendwo steht Achtung, müssen wir, Moment, aufpassen, Konzentration. Da ist was Wichtiges. Und wir sollen unser Ohr zu seinen Reden neigen, ein offenes Ohr haben für seine Worte. Das sagt uns, dass es eine Entscheidung ist. Es passiert nicht automatisch oder durch Osmose oder weil deine Pastoren das machen. Das musst du für dich selber entscheiden, ob du das hören wirst oder nicht. Vers 21, lass sie nie von deinen Augen weichen. Wow. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Wie du das gelesen hast, naja, das, was die meisten Leute heutzutage nie von ihren Augen weichen lassen, ist das Handy. Wenn man unterwegs ist, sieht man die Leute gehen, schauen aufs Handy, gehen über die Straßen. Hast jetzt nicht, dass du die Bibel oder die Online-Bibel dauernd vor die Augen haben musst und nicht schaust, wo du hingehst, aber es zeigt einfach wiederum die Wichtigkeit dessen, wie sehr das dem Herrn wichtig ist, dass wir verstehen, dass seine Worte vor unseren Augen sein sollen, dass seine Worte unsere Aufmerksamkeit haben sollen, dass unsere Augen auf sein Wort gerichtet sein sollen, besser gesagt. Halte sie dir stets vor Augen, steht in einer anderen Übersetzung. Und dann bewahre sie im Innersten deines Herzens. Das finde ich wunderschön. Wenn du was bewahrst, dann passt du darauf auf. Sachen, die dir nicht wertvoll sind oder die dir nicht mehr dienen, lässt man entweder umliegen, ohne sie zu beachten, oder man schmeißt sie weg. Wenn ich etwas bewahre, ist mir das wichtig. Wenn ich einen besonderen Ort bewahre und zusperre, ist es mir besonders wichtig. Und der Herr sagt uns, wir sollen sie im Innersten unseres Herzens bewahren. Er sagt nicht nur, was Bescheid in dein Kopf. Er sagt, bewahre sie in deinem Herzen. Es ist ein großer Unterschied zwischen Kopfwissen und Herzwissen. Ich kann da sitzen und das Wort Gottes hören und ja, übereinstimmen, mental dem zustimmen und im Kopf das glauben, aber im Herzen eigentlich was anderes glauben. Woran sieht man das dann? An dem, was ich spreche, an dem, was ich denke, an dem, was ich entscheide, an dem, was ich tue und wie ich im Endeffekt lebe. Wenn eine Schwierigkeit ist, was mache ich dann? Glaube ich das dann wirklich, was das Wort sagt? Lebe ich dann tatsächlich danach? Oder gehe ich zum Natürlichen und versuche das selber zu lösen? Wiederum, heißt nicht, dass es ein Verbot ist. Verstehe mich nicht falsch. Der Herr sagt uns einfach, was er für uns hat. Und er möchte, dass wir Bescheid wissen und dass wir entscheiden können, auf welcher Ebene wir leben wollen. Deswegen sagt er, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Und Vers 22, warum ist das alles so wichtig? Warum macht der Herr da so eine große Sache draus? Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihren ganzen Leib. Wenn du einen Arzt fragen würdest, möchten Sie gern eine Behandlung, ein Medikament haben, was jeden Ihrer Patienten das Leben wiedergibt und seinen Körper komplett gesund macht, egal dessen, was ihm fällt, was die Diagnose ist und was der Hintergrund dessen ist? Ich glaube, er wird ja sagen. Und da sagt uns der Herr, möchtest du das haben? Möchtest du dieses Leben haben in deinem Körper? Möchtest du das erleben, dass Gottes Worte dich heilen? Und ich weiß, im Moment klingt das vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber ich werde euch heute ein wunderbares Zeugnis mit euch teilen, was diese Schriftstelle wunderbar veranschaulicht. In der Genfer Übersetzung steht, denn wer sie gefunden hat, dem bringen sie Leben. Und sie sind heilsam für seinen ganzen Körper. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Deswegen möchte der Herr und ermutigt uns, dass wir seine Worte finden, dass wir achten darauf, dass sie nicht von unseren Augen und von unseren Ohren weichen. In Vers 21 haben wir gelesen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Jetzt ist vielleicht die Frage, ja, wie macht man das? Und in einer sehr modernen Übersetzung ist dieser Vers dem so übersetzt, das steht, lern diese Worte am besten auswendig. Denk immer darüber nach. Und der Herr hat uns jetzt gesagt, und ich war richtig begeistert. Ich habe mich schon oft gefragt, wie das funktioniert. wie das Wort vom Kopf ins Herz kommt. Und der hat mir gesagt, der Schlüssel ist nachsinnen. Über Gottes Wort nachsinnen. Und deswegen hat mir die moderne Übersetzung gefragt, lern sie auswendig. Weil wenn du es auswendig kannst, dann hast du es bei dir, weil ich weiß, niemand von uns kann den ganzen Tag vor der offenen Bibel sitzen und nur daraus lesen. Wir haben alle ein Leben, wo wir Sachen tun müssen, wo wir verschiedene Orte sein müssen, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Aber wenn wir das am Anfang des Tages, am Morgen zum Beispiel, einen Vers, zum Beispiel du liest eine Andacht und da ist ein Vers vor der Andacht, on the top of the page, ich sage immer das auf Deutsch, oben bei der Seite ist meistens ein Vers und dann kommt die Andacht. Nimm diesen Vers, lern ihn auswendig. Sag ihn dir mehrmals vor. Und dann kannst du das mitnehmen. Wurscht, wo du hingehen musst, was du erledigen musst. Es gibt im Alltag immer wieder Zeiten, wo mal kurze Pausen sind, wo Wartezeiten sind, wo man zwar mit dem Körper was macht, aber mit dem Kopf über was anderes nachdenken kann. Und dann kannst du diesen Vers wieder hervorbringen und darüber nachdenken. Und das auch selbst dir vorsagen. Weil, wie der Pastor Prince uns gelehrt hat, das hebräische Wort für Nachsinnen heißt, es vor dich selbst hersagen. Und das kannst du auch leise machen. Im Supermarkt, an der Kasse. Oder wo immer du bist. Über Gottes Wort meditieren, darüber nachsinnen, bewirkt also, dass Gottes Wort von deinem Kopf, von deinem Verstand in dein Herz, in deinen Geist gelangt. Und wie ich gesagt habe, das ist so extrem wichtig, denn sobald Gottes Wort in deinem Herzen Wurzel schlägt, kommt das Licht. Dieses Licht, von dem wir gelesen haben. Die Offenbarung des Wortes Gottes in deinem Herzen kommt dann. Und das Gute ist, wenn du das im Herzen weißt, dann kann dein Verstand und der Feind nicht mehr mit dir argumentieren. Der Kopf kann was anderes sagen, weil die Logik versteht das nicht. Und rational ist es auch nicht. Und die Erfahrung sagt auch was anderes. Und der Feind versucht, dich sowieso anzulügen. Aber wenn das eine Realität im Herzen ist, bewegt dich das nicht mehr. Weil du weißt, dass du es weißt, dass du es weißt. Du brauchst keine Beweise im Natürlichen. Du weißt es. Weil es im Herzen ist. Weil es Wurzel geschlagen hat. Und sobald das passiert, weißt du, was dann noch passiert? Dann kommt der Glaube. Glaube ist dementsprechend eine Begleiterscheinung der Erkenntnis des Wortes Gottes. Glaube, wie wir wissen, wie es in Römer 10, 17 steht, kommt vom Hören des Wortes Gottes. Er kann nicht durch den Willen oder den Verstand des Menschen hervorgebracht werden. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil das bedeutet, dass wir uns nicht anstrengen brauchen, sondern wir sollen das Wort hören, wir sollen es betrachten, wir sollen es auswendig lernen, wir sollen darüber meditieren. Es kommt in unser Herz, wir haben dieses Licht der Erkenntnis, dann kommt der Glaube. Und dieser Glaube, wie gesagt, kann nicht durch unseren eigenen Willen hervorgebracht werden, sondern er kommt immer durch die Tür der Erkenntnis der Wahrheit des Wortes Gottes. Und wie dir gesagt habe, ein inspirierendes Beispiel, möchte ich heute ein inspirierendes Beispiel dafür bringen, ist das Leben für die lebensverändernde Kraft des Wortes Gottes, wie das im Praktischen ausschaut. Und auch ein Beispiel für das aus dem Wort resultierenden Glauben, ist das Heilungszeugnis von Kenneth Hagin. Manche von euch kennen, haben vielleicht von ihm gehört, oder manche von euch haben vielleicht das Zeugnis schon mal gehört. Ich habe es auch gehört, aber ich habe es vor kurzem wieder gehört. Und ich bin da gesessen fast mit offenem Mund. Weil ich mir gedacht habe, wow, was für eine wunderbare Art zu leben. Und es, wie gesagt, es versinnbildlich, veranschaulich besser gesagt, wunderbar das, worüber wir jetzt in Sprüche 4 gelesen haben. Und nur falls du keine Fähigkeit kennst, er war Amerikaner, hat von 1917 bis 2003 gelebt und er war Pastor, Autor, Bibellehrer, Evangelist. Er hat Rhema Bible Training College gegründet, was heute über 250 Ableger weltweit hat. Er hat Bücher geschrieben, wie ich schon gesagt habe, 60 Millionen Bücher verkauft weltweit in über 100 Sprachen. Und er hat viel gelehrt über den Glauben, was das bedeutet, wie man Gottes Verheißung durch Glauben empfängt. Über Heilung, über die Erkenntnis durch das Wort Gottes, über das Bekenntnis des Glaubens und die Autorität des Gläubigen. Und das alles hat seinen Ursprung gehabt in seinem Heilungszeugnis. Und das möchte ich mit dir heute teilen. Ich habe ein Video gefunden auf YouTube, wo er die ganze Geschichte erzählt, 40 Minuten lang, ziemlich detailliert. Und ich habe mir das alles auf Deutsch übersetzt, ausgeschrieben. Und ich werde nicht alles eins zu eins wegen zeitlichen Gründen vorlesen können, aber gewisse Passagen möchte ich dir wortwörtlich vorlesen, weil das so wichtig ist, gewisse Details, die er angegeben hat. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, länger her, er ist 1917 geboren in Texas und er ist vorzeitig geboren, er war eine Frühgeburt. Und seine Mutter hatte auch irgendwelche gesundlichen Probleme, was dann bei der Geburt so schwerwiegend worden ist, dass die Ärzte gekommen sind und zur Familie gesagt haben, okay, wir können nicht Bade retten, sucht sich wen aus. Und nachdem er eine Frühgeburt war und seine Großmutter hat er gesagt, nachher erzählt, ist ein bisschen ein komischer Vergleich, habe ich gedacht, aber er hat es wortwörtlich so gesagt, seine Großmutter hat so gesagt, du warst nicht viel größer als eine große Ratte. Dein Gesicht war nicht ausgeprägt, du sahst nicht menschlich aus. Und deswegen haben sie sich verständlicherweise für die Mutter entschieden, dass der Arzt versuchen soll, die Mutter zu retten. Damals in der Zeit hat es noch keine Inkubatoren gegeben, keine medizinischen Möglichkeiten, wie wir das heute haben. Und der Arzt hat auch gesagt gehabt zur Großmutter von Kenneth Hagin, beim Kind, es gibt kein Lebenszeichen, er ist tot. Und hat ihn am Fuß des Bettes hingelegt und sich um die Mama von ihm gekümmert. Und 40 Minuten später, hat der Arzt gesagt, er muss in seine Praxis gehen, noch Sachen holen, Medikamente und so weiter, damit er sich um die Mama weiter kümmern kann. Und er hat gesagt zur Großmutter, dass das Baby tot ist. Und so unterentwickelt wie er ist, würde ich ihn einfach hinten im Garten in einem Loch begraben. Und dann ist er gegangen. Und die Großmutter hat gesagt, sie hat ihn aufgehoben, sie ist hinausgegangen und ist bei so einer Gartenhütte oder was vorbeigegangen und hat die Schaufel geholt. Und während sie auf dem Weg war, zum Ende des Gartens zu gehen, hat sie gesagt, hat sie irgendwie plötzlich einen Funken Leben in ihm gemerkt, dass da irgendwas ist. So ist sie umgedreht, wieder ins Haus, hat ihn gewaschen, angezogen und ihn gewogen und er hat unter einem Kilo gewogen. Im Natürlichen hat er keine Überlebenschance. Trotzdem haben sie es versucht und die Großmutter hat berichtet, dass er nie normal gestillt werden hat können oder mit der Flasche gefüttert. Sie hat seinen Tropfer nehmen müssen, die Milch aufnehmen und ihn das tröpfchenweise eingeben. Dass das sehr mühsam war, verständlicherweise und eine Ewigkeit gedauert hat. Wie durch ein Wunder ist er durchgekommen und hat überlebt, aber er hat dadurch, dass er Frühgeburt war und mehrere Komplikationen, gesundheitliche Herausforderungen gehabt hat, hat er keine normale Kindheit gehabt. Er konnte nie rennen oder spielen wie die anderen Kinder, weil er hat nämlich einen Herzfehler gehabt. Er hatte ein deformiertes Herz. Er hatte laut den Ärzten eine unheilbare Blutkrankheit. Und später, zu dem Teil komme ich dann noch erst, war er auch gelähmt, teilweise gelähmt. Zudem kommt er jetzt, wie er 15 Jahre alt war. Ich glaube, er hat gesagt, 4 Monate, bevor er 16 geworden ist, also Teenager, ist er völlig bettlägerig geworden. 5 verschiedene Ärzte haben sich um seinen Fall gekümmert. Sein Großvater wollte ihn damals, das war jetzt 1933, mit dem Zug in die Mayo Clinic nach Minnesota schicken. Die war anscheinend damals schon recht bekannt, ist ja heute noch eine sehr bekannte Klinik. Und diese Klinik hat aber geantwortet und gesagt, wenn der behandelnde Arzt von ihm, der Mann hat Weissong geheißen, wenn der meint, dass nichts getan werden kann, verschwenden sie ihr Geld und ihre Zeit, den Jungen herzubringen. Weil Dr. Weissong war einer der führenden Chirurgen und Ärzte im Allgemeinen überhaupt. Und sie haben gesagt, wenn der sagt, es kann nichts gemacht werden, brauchen sie ihn gar nicht schicken. Und dieser Arzt hat gesagt zu Kenneth Hagin, niemand in deinem Zustand hat jemals das 16. Lebensjahr überschritten. Jedenfalls gibt es dazu keinen medizinischen Nachweis. Und Kenneth Hagin hat gesagt, ich ging genau in diese Richtung, die er beschrieben hatte. Und dass er eben 4 Monate vor seinem 16. Geburtstag bettlägerig wurde. Und da gibt es eine kleine Geschichte in der Geschichte, die ich jetzt nicht im Detail erzählen werde. Aber er ist in dieser Zeit sogar zweimal kurzzeitig verstorben und hat die Hölle gesehen. Gott sei Dank wieder zurückgekommen und wurde dann preis den Herrn von neuem geboren. Und er wurde eine neue Kreatur in Christus. Und nachdem das geschehen ist, hat er gesagt, hat er ein inneres Zeugnis gehabt, innerlich. Der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, du musst nicht in so jungen Jahren sterben. Du könntest geheilt werden. Jetzt muss ich dir dazu sagen, wir müssen uns alle daran erinnern, das war 1933. 1933 hat es nicht diese Offenbarung vom Wort Gottes gegeben wie heute. Es ist nicht überall weit verkündet worden, Gott heilt dich. Gott hat das für dich bezahlt. Jesus hat deine Krankheiten getragen. Durch seine Wunden bist du geheilt. Das hat niemand oder selten jemand gepredigt. Das heißt, dass er diese Offenbarung vom Herrn bekommen hat, das war ganz was Neues für ihn. Weil das hat er in der Kirche nie gehört gehabt. Er hat nur gehört gehabt von den Ärzten, wir haben die Expertise und niemand in deinem Zustand hat jemals das 16. Lebensjahr überschritten, du wirst sterben, bereit dich vor. Aber Gott hat eingegriffen. Und weil Gott das zu ihm gesprochen hat, hat er gedacht, ja, ist das wirklich möglich, kann ich wirklich geheilt werden? Und er wusste, wenn, dann ist das die einzige Möglichkeit, weil im Medizinischen steht ihm keine Optionen mehr offen. Und deswegen hat er verschiedene Leute in seiner Familie befragt, die alle Christen waren, die alle in die Gemeinde gegangen sind. Und hat sie gefragt, heilt der Herr heute noch? Kann ich geheilt werden wie die Menschen in der Bibel? Aber er hat gesagt, die meisten Menschen wissen nur, was sie gelernt haben und viele sind religiös gehirngewaschen, statt nach dem Neuen Testament unterrichtet. Und deswegen haben diese Leute, auch seine Verwandten, gesagt, ja, die haben ihn alle lieb gehabt, aber sie haben ihm gesagt, na, das ist alles vorbei. Im Alten Testament, ja, hat es Heilungen gegeben und wie Jesus auf Erden war und die Apostel haben das teilweise auch noch gemacht, aber nachdem der letzte Apostel gestorben war, hat das aufgehört. Und dann hat er gesagt, dann hat er gedacht, ja, dann ist es nicht für mich. Was soll ich dann machen? Und deswegen ist er da gelegen, hat darauf gewartet, dass er stirbt. Aber im Gebet hat er wieder diese Stimme gehört, du musst nicht sterben. Und deswegen hat er die andere Seite seiner Familie befragt, die bei einer anderen Denomination waren. Und die haben dann gesagt, naja, nicht so wirklich, das ist schwierig. Ich meine, Gott ist souverän und wenn er dich heilen will, dann kann er es. Manchmal tut er es. Und da hat gesagt, dann war natürlich sofort der Teufel da und hat ihm gesagt, du bist einer von denen, bei denen es nicht sein Wille ist, zu heilen. Und so hat er gesagt, war dieses Licht vom Wort wieder aus. Er hat gesagt, er hat den Fehler, er hat gesagt, er hat im Nachhinein erkannt, es war ein Fehler, die Leute zu befragen, statt das Wort zu befragen. Aber er hat gesagt, etwas in ihm hat nicht aufgegeben. Dank Gott für den Heiligen Geist, der ihn wieder daran erinnert hat, du musst nicht in diesem jungen Alter sterben. Also hat er sich schlussendlich dem Wort Gottes zugewandt. Und das hat mich wirklich berührt, weil er gesagt hat, in seinem Zustand, er war so schwach durch den Herzfehler, durch die Blutkrankheiten, zu dem Zeitpunkt, er war gelähmt. Von der Hüfte abwärts komplett gelähmt. Er hat gesagt, er hat überhaupt kein Gefühl gehabt in seinen Beinen. Wie gesagt, er war 16 Jahre alt. Seine Mutter musste ihn immer noch waschen. Sie hat ihn dann immer ins Bett gelegt, mit zwei so Kissen gestützt. Und sein Oberkörper war eingeschränkt in seiner Bewegungsfähigkeit. Und deswegen, wenn er das Wort gelesen hat, du verstehst 1933, nichts mit online, alles nur mit dem Buch. Und er ist eingeschränkt in seiner Bewegungsfähigkeit, er hat gesagt, es hat ihm manchmal 40 Minuten gedauert, eine Seite umzublättern. Ich habe mir gedacht, der Tenacity, die Durchhaltekraft, dann nicht aufzugeben. Der hat gesagt, durch die Schwäche hat er manchmal 10 Minuten in der Früh, wie er noch ein bisschen besser benannt war in der Früh, hat er 10 Minuten am Morgen lesen können. Danach war ich so erschöpft, dass alles, was ich sehen konnte, ein weißes Blatt mit schwarzen Punkten war. Teilweise war er tagelang oder wochenlang im Koma. Und wie er wieder zu sich gekommen ist, hat er seine Mama gefragt, wie spät es ist. Und sie hat ihm gesagt, was für ein Tag ist, weil inzwischen so viel Zeit vergangen ist. Und irgendwann hat er dann gedacht, ja, er möchte, dass sein Pastor kommen wird. und hat die Großmutter gebeten, dass sie hingeht und ihn bittet, dass er kommt, weil er wollte ihn zu Markus 11, 24 befragen. Wie er da in der Bibel gelesen hat, unter größter Anstrengung, ist er irgendwann zu Markus 11, 24 gekommen. Und er hat gesagt, innerlich hat er gewusst, das ist es. Das, was er braucht, das, was er sucht, das ist da zu finden in dieser Schriftstelle. Und da steht, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und er wollte, dass der Pastor kommt, weil er wollte den Pastor fragen, ob das stimmt. Ob er das so wortwörtlich nehmen kann. Weil der Teufel hat ihm gesagt, das bedeutet nur, das bezieht sich nur auf geistliche Dinge, die du begehrst. Nicht natürliche Dinge wie finanzielle Segnungen oder in seinem Fall die Heilung. Und ja, die Großmutter ist gegangen und hat den Pastor gebeten, dass er kommt und der hat um die Ecke gewohnt. Und der hat gesagt, ja, morgen fahre ich an einen anderen Ort, aber übermorgen komme ich, ja, ich werde gleich in der Früh da sein. Und dann hat der Kenneth Fagin, wie er die Geschichte erzählt hat, gesagt, Gott sei Dank ist er nie gekommen. Und er hat gesagt, du fragst, warum? Weil ich später erfuhr, nachdem ich geheilt war und zur Kirche zurückkehrte und über Heilung Zeugnis gab, dass er sagte, der arme Junge lag so lange im Bett, dass es seinen Verstand beeinträchtigt hat. Also hat er gewusst, dass der Mann keinen Glauben gehabt hat. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es für ihn natürlich sehr enttäuschend, weil er gesagt hat, er weinte 3 Tage und Nächte. Ich meine, verständlich, oder? Aber er hat gesagt, weißt du, ich habe eine große Lektion gelernt. Über manche Dinge, über die du heute weinst, wirst du morgen jauchzen. Seine Tante allerdings war in einer anderen Kirche. Und die war da in der Jugendabteilung irgendwie beteiligt. Und er ist ab und zu mitgefahren, bevor er bettlägerig geworden ist, zu ihrer Kirche, so Ostern und Weihnachten halt. Und die Tante hat dann gesagt, ja, mein Pastor wird kommen. Und die hat ihn dann gebeten, dass er kommen wird. Und ja, tatsächlich, der Mann ist aufgetaucht. Aber er hat gesagt, an dem Tag, wo er gekommen ist, ist es ihm nicht gut gegangen. Er hatte nicht entziffern können, er hat nicht sehen können, ordnungsgemäß, um zu sehen, wer das ist. Er hat den Pastor nur an der Stimme erkannt. Er hat gesagt, er hat nur eine Gestalt gesehen. Aber er hat seine Stimme gehört und erkannt, dass es der Pastor ist. Und als der Pastor hereinkam und er hat gesagt, es hat immer nur eine Person auf einmal mit ihm im Zimmer sein dürfen, war der Pastor da und ist zu ihm gekommen, sich in sein Bett gesetzt, hat seine Hand genommen und ich hörte ihn sagen, sei geduldig, mein Junge, in ein paar Tagen ist alles vorbei. Und er hat gesagt, nachdem sein oberer Körper auch teilweise gelähmt war, hat er sich schwer getan beim Sprechen. Seine Familie hat ihn verstanden, weil wenn man immer bei einer Person ist, gewöhnt man sich dran. Aber die anderen Menschen weniger. Und er hat gesagt, er hat verzweifelt versucht, dem Mann zu sagen, er soll die Bibel holen und sie zu Markus 11, 24 aufschlagen, damit er ihn fragen könnte, ist das wirklich richtig, ist das wahr? Aber alles, was er sagen hat können, war... Und so hat der Pastor wieder gesagt, sei geduldig, mein Junge. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Preis den Herrn. Preis den Herrn, dass wir heutzutage bessere Gemeinden und Pastoren haben. Danke. Ja. Dann ist der Pastor ins nächste Zimmer gegangen und hat gebetet. Er hat gebetet für die Großeltern. Gott segne sie. Bereite ihre Herzen für diese Stunde der Trauer vor, die sie erwartet. Und er hat gesagt, irgendwas in ihm, innerlich, ja, er war bettlägerig, er konnte sich nicht bewegen, aber in ihm ist irgendwas aufgestanden. Er hat sich so gefühlt, als würde er die Hände zum Mund führen und sagen, ich bin noch nicht tot. Er gehört, wie der Pastor für die Mama gebetet hat, dass er sie segnen würde und trösten würde. Und er hat gesagt, natürlich will der Herr uns segnen. Und auch wenn so eine Situation ist, er ist unser Trost. Aber weißt du, er war noch nicht tot. Aber er hat gesagt, an dem Tag, es war erst 3 Uhr nachmittags, im August 1933, der Mann hat sich so extrem gut an Daten erinnert. Ja, wie er in die 80 war, der hat das sagen können, was er nicht 15. August 1933 war, was er nicht, Beispiel Mittwoch, der hat das alles noch auswendig gewusst und genau wann was passiert ist. erstaunliche Erinnerungsfähigkeit. Und ich habe, wie ich letztens telefoniert habe, mit meinem Bruder Steve drüber geredet. Steve war ja in der Bibelschule, beide meine Brüder waren in der Bibelschule, in der Rema-Bibelschule in Amerika. Und der Steve hat gesagt, bei einem Unterricht hat Kenneth Hagin angefangen, das Buch von Epheser zu zitieren. Den Epheserbrief in der Bibel auswendig zu zitieren, Kapitel für Kapitel. Und ich glaube, deswegen hat er so ein gutes Erinnerungsvermögen gehabt. Weil das Wort das bewirkt. Preist den Herrn. Zurück zur Geschichte. Er hat gesagt, das war im August 1933 und das war erst 3 Uhr nachmittags. Aber es ist sehr dunkel geworden, hat er gesagt. Innerlich. In seinem Leben. Bildlich gesprochen ist es sehr dunkel geworden. Weil dieser Pastor hat das einzige Licht, was er gehabt hat, ausgemacht. Danach ist die Großmutter zurück ins Zimmer gekommen und hat gefragt, hat gesagt, Sohn, wäre es in Ordnung, wenn dieser Prediger deine Beerdigung hält? Er ist der einzige Prediger, der hier war. Und er hat gesagt, ich denke schon. Die Großmutter hat gefragt, welche Lieder möchtest du gesungen haben? Und er so, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Und sie, was ist dein Lieblingslied? Und dann hat er so ironisch gesagt, ich glaube, aus diesem Grund habe ich bis heute kein Lieblingslied. Und er hat gesagt, ich weiß nicht wirklich, vielleicht solltet ihr einfach was aussuchen, weil ihr werdet es ja dann hören und ich nicht. Also hat sie 3 Lieder ausgesucht. Und dann hat sie gefragt, was ist mit den Sargträgern? Wer soll das machen? Und er, ich habe nicht drüber nachgedacht. Und sie, wäre es in Ordnung, wenn es deine Cousins sind? Und er so, ich nehme an schon. Und dann ist er wieder gegangen. Und er hat gesagt, ich will, dass du weißt, es war dunkel. Es war dunkel. Es war sehr dunkel. Und er ist dort gelegen, von Ende August 1933, den ganzen September, den ganzen Oktober hindurch, bis in den November hinein, ungefähr 3 Monate, und hat darauf gewartet zu sterben. Er hat nicht ein einziges Mal darum gebeten, dass man ihm die Bibel bringt. Aber im November ist es kühler geworden. Und anscheinend dadurch hat er sich etwas leichter getan, hat er etwas mehr Bewegung im oberen Teil seines Körpers zurückbekommen. Nicht viel, aber ein bisschen, hat er gesagt. Und er hat gesagt, bringt mir die Bibel zurück. Preist den Herrn. Die Geschichte nimmt eine gute Wendung. Aber bevor ich da hinkomme, weißt du, wenn wir uns eine Situation vor Augen führen, damals, 1933, die Medizin sagt, wir können dir nicht mehr helfen, du wirst sterben. Die Leute, die er befragt hat, haben gesagt, nein, Gott hält nicht mehr. Oder vielleicht, aber ob er das bei dir machen will, wer weiß das schon. Der Feind sagt ihm, nein, bei dir will er das ganz sicher nicht machen. Er ist so schwach und gelähmt, dass er große Schwierigkeiten hat, das Wort überhaupt zu lesen. Alles im Natürlichen, sein Körper, seine Umstände, seine Familie, der Pastor sagt ihm, er wird sterben. Also das ist eine wirklich schwierige, scheinbar ausweglose Situation. Und ich habe mir manchmal gedacht, es ist gut, sich daran zu erinnern. Weil manchmal, Gott sei Dank, war ich noch nie in so einer schwierigen Situation. Die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist es gut, manchmal daran zu erinnern, weil manchmal kommt der Feind und will deine Situation. Oh, wie schlimm und wie aussichtslos. Und am besten, du gibst gleich auf, weil es wird eh nichts. Wenn niemand das hätte sagen können, dann er. Alles ist gegen den Mann gekommen. Aufgeben war das Logischste gewesen. Und dadurch, dass er leider durch diesen Pastor noch Entmutigung erfahren hat, hat er dann eine ganze Zeit lang die Bibel nicht gelesen. Und weißt du, das ist genau der Punkt, an dem der Feind uns haben möchte. Wenn wir das Schwert weglegen und uns hinlegen und sagen, ich kann nicht, ich will nicht, ich halte das alles nicht mehr aus. Weißt du, deswegen ermutigt uns das Wort, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und wir sollen innerlich aufstehen. Und wir sollen nicht den Feind über uns drüber radeln lassen. Weil der Herr schon den Sieg gewonnen hat. Und er ihn uns gegeben hat. Aber dazu brauchen wir das Wort. Und das sehen wir jetzt. Weil im November hat er dann gesagt, bringt mir die Bibel zurück. Und er hat wieder die Verse aufgeschlagen. Markus 11, Vers 23 und 24. Vielleicht lesen wir es nochmal schnell. Weil es sind wichtige, entscheidende Verse. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und er hat gesagt, er hat das immer wieder und immer wieder gelesen. Und im fünften Kapitel von Markus, hat sich daran erinnert, dass im fünften Kapitel vom Markus-Evangelium ist die Geschichte von der Frau mit dem Blutfluss, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte und gelitten hat. Das lesen wir in Markus 5, vom Vers 25 weg. Lesen wir die Geschichte kurz durch. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Erinnert ein bisschen an seine Situation, oder? Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Weißt du, viele Leute haben Jesus berührt, aber wenn man ihn im Glauben berührt, merkt er das immer. Und er hat immer große Freude daran, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und jetzt Vers 34. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Und er sagt, dieser Vers 34 ist außergestanden zu ihm. Tochter, ich glaube in der englischen Übersetzung steht, dein Glaube hat dich geheilt. Und er hat gesagt, er hat zu diesem Zeitpunkt schon so viele Monate vorher nach der Antwort gesucht, ob Heilung möglich ist. Und eben, wohlmeinende Leute, aber die es halt auch nicht besser gewusst haben, haben gesagt, nein, das geht nicht, das ist vorbei. Aber als er angefangen hat, über einerseits Markus 11, 24 und diesen Vers hier nachzudenken, hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen und gesagt, hast du bemerkt, dass die Frau mit dem Blutfluss durch ihren Glauben geheilt wurde? Und er hat gesagt, nein, das habe ich noch nicht bemerkt. Und er hat gesagt, das war die erste Offenbarung über Glauben, die er bekommen hat. Dein Glaube kann dich retten. Dein Glaube kann dich heilen. Und er hat gesagt, er ist zurückgegangen, von Kapitel 11 zu Kapitel 5. Inzwischen hat er schon in 10 Minuten eine Seite umblättern können. Und hat eben das gelesen, was wir gerade gelesen haben. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Er hat gesagt, es war für mich eine Offenbarung. Genau, ihr Glaube hat sie geheilt. Und er hat in sich die Worte gehört, hast du schon mal gehört, dass der Glaube abgeschafft worden sei? Er hat gesagt, er hat darüber nachgedacht, weil er hat verschiedene Prediger gehört gehabt, einen Sonntagsschullehrer, der Kind war. Und dann hat er geantwortet, nein, das habe ich noch nie gehört, dass der Glaube abgeschafft worden sei. Und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, nein, und du wirst es auch nie hören. Denn wenn der Glaube abgeschafft wäre, gäbe es keine Kirche, keine Christen und niemand wäre heute gerettet. Denn Epheser 2,8, wir haben es heute schon gelesen, sagte, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht auch aus euch, Gottes Gabe ist es. Ich sagte, das stimmt, der Glaube wurde nicht abgeschafft. Und dann hat die innere Stimme zu ihm gesagt, wenn der Glaube diese Frau in Markus 5 heil gemacht hat, kann dein Glaube dich heil machen. Amen, preis den Herrn. Und gesagt, ich habe da in dem Moment erkannt, dass ich durch meinen eigenen Glauben geheilt werden konnte. Aber er war immer noch ans Bett gefesselt. Er hat gesagt, wenn du hereingekommen wärst und gesagt hättest, er hat das so beschrieben, wenn du mit einem Baseballschläger in mein Zimmer gekommen wärst und gesagt hättest, wir schlagen dich zu Tode, bis du stirbst, wenn du nicht sagst, dass du keinen Glauben hast, um geheilt zu werden, hätte ich gesagt, schlag zu, ich sterbe, denn ich glaube. Er hat gesagt, ich war komplett überzeugt von dem, was ich da gelesen habe. Ich war komplett überzeugt, dass ich geheilt sein kann. Er war überzeugt davon, dass mein Glaube mich heilen kann. Aber er tat es nicht. Der Glaube hat noch keine Resultate hervorgebracht. Warum? Warum nicht? Er hat gesagt, weil ich nicht wusste, wie ich ihn freisetzen konnte. Was bedeutet freisetzen? Es bedeutet ihn einsetzen, sodass wir Resultate sehen. Und er hat gesagt, es ist eigentlich so einfach, aber oftmals stolpern wir über die Einfachheit. Ich sage, so blieb ich von dem Zeitpunkt, als mir gesagt wurde, dass mein Glaube mich heilen kann, bis ich geheilt wurde, weitere 9 Monate ans Bett gefesselt. Und er hat gesagt, wie er dann geheilt worden ist, hat er sich selbst gesagt, du Dummkopf, das hättest du schon früher haben können. Aber wir brauchen die Erkenntnis, Amen. Und der Herr ist sehr geduldig und gnädig mit uns. Jetzt kommen wir zu dem Tag, an dem er geheilt wurde. Das war der 8. August 1934. Er hat gesagt, er war immer noch so hilflos, dass selbst an dem Tag ihn seine Mama gewaschen hat. Sie hat ihn wieder ins Bett gelegt, aufgestützt auf die 2 Kissen. Er hat wieder die Bibel geholt, wieder Markus 11, 23 bis 24 aufgeschlagen und gelesen. Das ist auch eine Entschlossenheit, oder? Weil er gesagt hat, schon Monate vorher hat er diese Verse gelesen, aber er hat sie immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder gelesen. Er hat gesagt, oft hat er nicht schlafen können, weil sein Herz ihn so unregelmäßig geschlagen hat und bedrängt hat, dass er nicht hat schlafen können. Und er hat die ganze Nacht über diese Verse nachgedacht und sie vor sich hingesagt. Und dann kommen wir zu dem Tag, wo dann die Frucht hervorgekommen ist. Er hat wieder diese Verse gelesen. Und er hat gebetet. Und er hat im Gebet zum Herrn gesagt, Herr Jesus, als du auf der Erde warst, hast du gesagt, alles, was ihr begehrt, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Ich begehre einen gesunden Körper. Ich hatte mein ganzes Leben lang keinen gesunden Körper. Du hast gesagt, wenn ich bete, soll ich glauben. Ich glaube. Und dann sagte ich mich mit Freundlichkeit zum Herrn, lieber Herr Jesus, wenn du hier an meinem Bett stehen würdest und meine Hand halten würdest, wie Mama es manchmal tut, und mir sagen würdest, Sohn, dein Problem ist, dass du nicht glaubst, würde ich dir sagen müssen, du lügst. Denn ich glaube. Dann hörte ich in mir diese Worte, du glaubst so weit, wie du es weißt. Das war die 2. Offenbarung, die ich zum Glauben bekam. Du kannst nicht über das hinaus glauben, was du wirklich weißt. Du glaubst so weit, wie du es weißt. Jesus hat nicht zu ihm gesagt, dass er nicht glaubt, sondern dass er nur glaubt, so weit er weiß. Und dass der letzte Absatz des Verses zum Vers dazugehört, wo steht, so wird es euch zuteil werden. Als ich das hörte, wurde in mir ein Licht angezündet. Nicht in meinen Kopf, sondern in meinen Geist. Ich begann laut in meinem Zimmer zu sagen, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Du fragst, was siehst du? 2 Dinge. Erstens, du musst glauben, dass du es hast, bevor du es hast. Du musst glauben, dass du es hast, bevor du es hast, bevor du es siehst. Wenn du betest, glaube, dass du empfängst. Im Falle der Heilung, glaube, dass du Heilung empfängst und dir wird Heilung zuteil werden. Wann hast du die Heilung? Nachdem du geglaubt hast, dass du Heilung empfängst. Wann glaubst du, dass du Heilung empfängst? Bevor du die Heilung hast. Ich sagte, ich sehe, was ich tun muss. Und im vorigen Vers hat er gesagt, steht noch, wer sagt und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschehen wird, wird es ihm zuteil. Und er hat gesagt, ich erkannte, dass ich etwas sagen musste. Du kannst ein Herz voller Glauben haben, aber es wird nichts bewirken, bis du es aussprichst. Denn mit deinem Mund wird das Bekenntnis zur Rettung gemacht. Und in dem Wort Rettung ist Heilung genauso enthalten wie die Vergebung der Sünden. Also sagte ich es. Während ich noch hier lag, gelähmt, musste ich glauben, dass ich Heilung empfange. Auch wenn ich keine Beweise für die Heilung der unheilbaren Blutkrankheit hatte. Also erhob ich meine Stimme und begann zu sagen, ich glaube. Ich glaube, ich empfange Heilung für das deformierte Herz. Ich glaube, ich empfange Heilung für die Lähmung. Ich glaube, ich empfange Heilung für die Blutkrankheit. Und das hat mich ja fasziniert. Ich hatte noch nie jemanden gehört, der das so machte, aber ich sah es in der Schrift. Ich glaube, ich empfange Heilung für die... Ich glaube, ich empfange Heilung. Und er hat dann weiter erzählt, er hatte dann diesen inneren Drang, den Herrn zu loben. Ich hatte noch nie in meinem Leben jemanden Gott loben hören. Ich hatte noch nie jemanden Halleluja, Ehre sei Gott, danke Herr sagen hören. Nur am Ende eines Gebetes Amen. Aber ich hatte den inneren Drang, den Herrn zu loben. Also begann ich Gott zu loben. Wofür hast du ihn gelobt, fragst du. Ich habe ihn dafür gelobt, dass ich geheilt bin. Obwohl ich noch da lag, noch gelähmt war, lobte ich Gott. Ich bin geheilt, Ehre sei Gott, Halleluja. Dann hörte ich in meinem Geist die Worte, jetzt glaubst du, dass du gesund bist. Ich sage ja, das tue ich. Dann kam die Aufforderung, steh auf. Gesunde Menschen sollten um 10.30 Uhr morgens nicht im Bett liegen. Weißt du, das ist dann der Punkt, wo der Glaube in Aktion kommt. Er hat gesagt, er war eben stark geschwächt, gelähmt. Er war Teenager, 16, vielleicht jetzt schon 17 Jahre alt, und er hat 40 Kilo gewogen. Er hat gesagt, er hat so machen können mit Daumen und Zeigefingern seinen ganzen Oberschenkel umfassen können. So dünn war er. Und trotzdem hat er dieser Aufforderung Folge geleistet. Er hatte leichte Kontrolle über seinen Oberkörper. Deswegen hat er mit seinen Armen versucht, seine Beine aus dem Bett zu manövrieren. Dann zog ich das andere Bein hoch und saß da mit den Beinen dicht an meiner Brust. Dann versuchte ich, meine Hände zu benutzen, um meine Füße zu schieben und mich zu drehen, bis ich beide Füße auf den Boden stellen konnte. Sie fielen hinunter wie Holzklötze. Ich griff zum Bettpfosten und zog mich hoch, rutschte vom Bett und sank auf meine Knie. Ich umschlang den Bettpfosten mit meinen Armen, während meine Knie den Boden fast berührten. Dann sagte ich, ich möchte vor dem allmächtigen Gott, dem Herrn Jesus Christus, dem Heiligen Geist und den Heiligen Engeln verkünden und fordere den Teufel und alle bösen Geister auf, anzuerkennen, dass ich gemäß dem Wort Gottes geheilt bin. In diesem Moment fühlte ich wie einen Schlag auf meinem Kopf, wie ein warmes Leuchten. Es war, als ob jemand warmen Honig über mich ausgoss, der langsam über mich floss, über meinen Oberkörper, meine Arme. Doch als es meine Taille erreichte, schmerzten meine Beine so sehr. Vermutlich, weil alle Nerven wieder aktiviert wurden. Ich sagte später, es fühlte sich an, als würden 10.000 Nadeln in meine Beine stechen. Es tat wirklich weh, aber es fühlte sich auch gut an, endlich wieder ein Gefühl in meinen Beinen zu haben. Als es zu meinen Zehen kam, stand ich auf. Ehre sei Gott, die Lähmung war verschwunden wie ein Schneeball in der heißen Augustsonne. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Wie ist es dazu gekommen, dass das geschehen ist? Durch das Wort Gottes. Er hat das Wort Gottes betrachtet, Tag und Nacht. Er hat es vor seinen Augen behalten, wie wir in Sprüche 4 gelesen haben. Er hat sie im Innersten seines Herzens bewahrt. Er hat darüber meditiert, er hat darüber nachgedacht. Und dann ist der Glaube gekommen. Er hat dieses Licht der Offenbarung vom Wort des Gottes gehabt. Ich kann geheilt werden. Aber wenn die Lehre, die vorhandene Lehre im Geistlichen damals gesagt hat, nein, das geht nicht. Aber wenn die Medizin gesagt hat, das geht nicht. Aber wenn sein Körper ihm gesagt hat, das geht nicht. Aber wenn die Logik ihm gesagt hat, das ist unmöglich. Aber wenn die Leute kommen, sind bereit, sich darauf vor, zu sterben. Das Wort hat was anderes gesagt. Und preis den Herrn, dass der Mann dem Wort geglaubt hat. Und dass der Herr immer treu ist zu seinem Wort und ihm diese Heilung geschenkt hat, ihm das Resultat geschenkt hat, dass der Glaube Realität geworden ist. Preis den Herrn. Genau. Ich denke, für heute reicht das. Das ist ein wunderbares Zeugnis, eine wunderbare Geschichte, die das illustriert, was wir gelesen haben, Sprüche 4. 20 bis 22. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihren ganzen Leib. Das ist das, was er erlebt hat. Es gibt noch so viele andere Verse im Wort Gottes, die davon sprechen, zum Beispiel Sprüche 3, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht. Und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden die Verlängerung deiner Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Das, was wir möchten, Amen. Ein langes Leben und viel Frieden. Und Jesus selbst hat gesagt in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. In einer modernen Übersetzung steht, für das Fleisch ist dazu nicht fähig, alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Richten nicht das aus, was der Geist Gottes ausrichten kann. Die Worte, hat Jesus gesagt, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Und weißt du, ich habe so gespürt, dass der Herr das uns heute sagen möchte, mitteilen möchte und uns, jeden Einzelnen von uns, mehr oder weniger vor die Entscheidung stellt, was wir haben möchten, wie wir leben möchten. Menschliche Möglichkeiten oder Gottes Licht, Leben und Kraft aus seinem Wort. Was will jeder von uns wählen? Auf welchen dieser Wege möchtest du durchs Leben gehen? Und worauf möchtest du bauen und vertrauen? Und wenn wir dieses Leben aus Gottes Wort wirklich möchten, wenn wir Durst, Hunger, Verlangen danach haben, können wir diesen Wunsch vor den Herrn bringen und ihn bitten, um die Befähigung, das Wort Gottes in unserem Leben zu priorisieren. Und damit beginnen, unsere Augen auf das Wort Gottes zu richten, darüber nachzusinnen, wie wir gelesen haben in Sprüche 4. Den Herrn bitten, dass er uns sein Wort eröffnet, dass er uns die Erkenntnis aus seinem Wort schenkt und erleben, wie wir Leben und Heilung erfahren werden. Preis den Herrn. Ich möchte noch kurz zum Abschluss Jakobus 1 lesen, die Verse 22 bis 23, weil der Herr mich heute in der Früh an diesen Vers erinnert hat. Wo steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut und betrachtet es und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. In die Verse vorher, wenn wir nochmal drucken, danke, steht, dass wenn wir etwas hören von Gottes Wort, wenn wir etwas erkennen und vereinfacht gesagt dem zwar zustimmen, aber dann nicht demgemäß leben, betrügen wir uns selber. In gewissem Sinne, sei es bewusst oder unbewusst, legen wir uns selber eine. Weil da oben denken wir das, aber eigentlich vergessen wir es dann wieder, es ist wieder aus unserem Fokus und wir leben gemäß etwas anderem. Und dann gleicht man jemanden, der da im Wort Gottes wie in einen Spiegel schaut und ich sehe da Dinge, lebensverändernde Dinge, wie die Offenbarung darüber, dass ich das, was Jesus für mich am Kreuz vollbracht hat, heute die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin, und denke mir, oh, das ist aber nett. Ja, so ist es. Mach zu und gehe meines Weges und das ist keine Realität. Und der Herr warnt uns hier liebevoll davor, das nicht zu machen. Warum? Weil er möchte, dass wir die Resultate haben, die er für uns vorbereitet hat. Weil er möchte, dass wir dieses übernatürliche Leben haben. Weil er möchte, dass wir so eine Resultate haben. Dass wir das Leben haben, dass wir Heilung haben, dass wir Gesundheit haben. Preis den Herrn. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Herr, dass du uns gezeigt hast, wie kostbar, wie wunderbar, von unschätzlichem Wert dein Wort ist, Herr. Dass es wahrlich uns Leben bringen kann, dass es wahrlich Heilung und Gesundheit hervorbringt, Herr. Dass du möchtest, dass du so sehr dir wünschst für uns, dass wir nicht so wie im Automodus dahin gehen durchs Leben. Und ja, so wie es ist, ist es immer. Und so wie wir denken und wie wir gewohnt waren und wie die anderen sagen und was meine Erfahrung mir sagt. Sondern, dass wir ein bisschen aufgerüttelt werden. Dass wir aufschauen zu dir, Herr Jesus. Und dass wir bereit sind, zu empfangen, das, was du für uns vorbereitet hast. Dieses Leben im Überfluss. Dieses Leben auf einer höheren Ebene. dieses Leben gemäß deines Wortes, was uns Licht und wahres Leben bringt. Danke, Herr Jesus, dass du jeden Einzelnen heute, der das möchte, dass du jeden Einzelnen, der das möchte, berührst, Herr Jesus, dass du ihnen die Möglichkeit schenkst, Herr, da dran zu bleiben, dein Wort aufzuschlagen, dein Wort vor die Augen zu bringen, darüber nachzusinnen, es ins Herz zu pflanzen. Danke, Herr, dass du Erkenntnis aus dem Wort schenkst, für jeden Einzelnen persönlich, weil wir sind vielleicht in verschiedenen Situationen, wir haben vielleicht unterschiedliche Fragen, wir haben unterschiedliche Herausforderungen, aber du, Herr Jesus, hast die Antwort in deinem Wort. Und deswegen bitte ich dich, Herr, dass du zu jedem persönlich sprichst, gerade diese Woche, Herr, dass du auch schon Dinge, die wir schon gehört haben von deinem Wort, die wir schon gelesen haben, dass du sie wieder hervorbringst, dass du sie in unsere Erinnerung bringst und dass wir, ja, wie Kenneth Hagin das gemacht hat, die Bibel holen und diese Verse wieder betrachten und dass wir sie in unser Herz pflanzen. Und danke, Herr, dass du treu bist, dass du, was du sagst, die Wahrheit ist und dass du immer treu zu deinem Wort stehst. Und dass wir deswegen erwarten können, wir sollen glauben, bevor wir es sehen, dass wir erwarten können, dass wir übernatürliche Resultate sehen werden, Herr Jesus, von dem, was du uns in deinem Wort zeigst. Danke, Herr, dass wir unsere Kapazität, dass du unsere Kapazität erweiterst, im Glauben zu dir zu schauen und im Glauben Dinge zu erwarten, die im Kopf nicht Sinn machen. Dass wir offen sind, dass wir bereit sind, Wunder zu sehen. Auch wenn das außergewöhnlich ist, wenn das nicht erklärbar ist und wenn das vielleicht Außenstehende nicht so gefällt, Herr Jesus, wir wählen dich. Wir wollen das, was du für uns vorbereitet hast. Wir wollen dir gefallen, weil wir sind deine Kinder. Wir gehören zu dir, wir sind deine Familie. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus. Danke für deine Gnade, für deine Liebe, die so groß ist, Herr. Und die uns jeden Tag neu einhüllt und die uns immer wieder ermutigt und die, dass du uns immer wieder aus deinem Wort die Ermutigung und die Antwort gibst, Herr Jesus. Danke, Herr, dass dieses Wort, was du uns heute gegeben hast, reiche Frucht hervorbringen mag. In Jesu Namen. Amen.